Können Sie Beispiele nennen, welche Erkenntnisgewinne sozialwissenschaftliche Dienstleistungsforschung bietet?
Ich denke, was uns unterscheidet etwa von Ansätzen im Bereich der Wirtschaftswissenschaft und im Bereich der Informatik, ist, dass wir über die Sichtweise der Unternehmen hinausgehen und in weit unterschiedliche Richtungen gehen. Also wir gucken uns Beschäftigte und deren Arbeitssituation genauer an, wenn sie sich verändert, zum Beispiel war gerade das Beispiel mit dem Callcenter. Es geht bei uns also nicht nur darum, wie verändere ich die Kundenschnittstelle jetzt aus Unternehmenssicht und welche Vorteile kann ich mir damit ins Haus holen, sondern wir beleuchten auch mit sozialwissenschaftlichen Methoden gerade welche Folgen dies für Beschäftigte hat im Callcenter, aber auch welche Folgen das für Kunden hat, wenn sie über ein Callcenter in Kontakt treten mit Unternehmen. Ja, und gesellschaftliche Dinge, da würde ich am Ende gerne nochmal kurz dazu stellen. Würdest du noch was ergänzen wollen hier?
Ja, vielleicht nochmal in Richtung Unternehmen auch. Was haben Unternehmen davon? Ich meine, die Sozialwissenschaften haben sich traditionell natürlich, tun sich ein bisschen schwer, ihre eigenen Forschungs- und Wertschöpfungsbeiträge auch gegenüber Unternehmen zu profilieren. Wir glauben, dass das sich deutlich ändern wird in einer Service-Revolution, weil die Fragestellungen, die spannenden Fragen sich einfach auch für die Unternehmen verändern. Ich weiß nicht, ob Sie Dirk Becker kennen, Systemtheoretiker und Managementberater, der hat mal ein schönes Zitat gesagt, der hat gesagt, das innovative Unternehmen des 21. Jahrhunderts wird nicht nach Maßgabe der Betriebswirtschaft geführt, sondern nach Maßgabe der Sozialpsychologie. Das heißt jetzt nicht, dass Zahlen keine Rolle mehr spielen, sondern das heißt im Grunde genommen, dass sich die Problemlagen der Unternehmen verändern. Herr Rachel hat uns gestern erzählt, wir brauchen Serviceforschung in ganz unterschiedlichen Bereichen, Gesundheit, Energie, Mobilität, Kommunikation. Wenn wir jetzt mal da reinschauen in die Felder, dann sehen wir, dass sich wirklich die Problemlagen verändern. Also beispielsweise Energie. Ich habe Studenten an der BEH in Stuttgart, die kommen von EMW. Und wenn ich die frage, was macht ihr denn in Sachen Service, dann sagen wir, naja, wir verbrauchen Strom, aber jetzt verbrauchen wir den intelligenten Stromzähler. Und dann sage ich, okay, jetzt habe ich also nicht nur einen Kühlschrank, der Strom verbraucht, sondern auch noch ein Gerät, das misst, wie viel der Kühlschrank verbraucht. Dann sage ich, nein, das Gerät gibt es umsonst, oder jedenfalls sehr kostengünstig. Und soll natürlich dazu dienen, das Verhalten von den Konsumenten letztendlich zu steuern und zu verändern. Das heißt, also die Dienstleistung besteht zunehmend darin, nicht mehr nur Strom bereitzustellen, sondern das Verhalten von Konsumenten, von Menschen zu steuern, in die Lebenswelt hineinzugehen. Und das sind die Herausforderungen, vor denen MBW steht. Zweites Beispiel, Gesundheit. Ich kenne halt die Firma Intel, jetzt nicht unbedingt bekannt für sozialwissenschaftliche Forschung. Umso überraschender, dass Intel inzwischen sich einen ganzen Pool von Soziologen, Psychologen, anthropologische Forschung betreiben, die monatelang mit Menschen zu Hause leben, um zu gucken, wie können medizinische Systeme im Home-Care-Bereich funktionieren. Weil Sie können schon viele technische Applikationen haben, die Leute lassen dann das Gerät irgendwo liegen, finden es nicht mehr wieder, weil sie schon ein bisschen verdrückt sind und alles ist für die Katz. Nächstes Beispiel, Kommunikation, da würde ich es dann auch verwenden lassen. Firma Apple. Wenn Sie sich Apple anschauen, Apple ist wahrscheinlich heute das erfolgreichste Unternehmen überhaupt. Und sie hat natürlich auch eine smarte Hardware, das ist ganz klar. Aber der eigentliche Vorteil von Apple ist im Grunde genommen, dass Apple inzwischen eine soziale Community steuert und auch die Kommunikation in dieser sozialen Community steuern muss. Die Apps kommen von Kunden, die Community zelebriert, da geht es um Apple, da geht es um Emotionen. Kürzlich ist passiert, dass in Amerika eine App vom Markt genommen worden ist, weil es moralische Standards in Amerika nicht mehr entsprochen hat, also irgendwie Prüderie oder ähnliches. Das hat andere Nutzer und Kunden in der Welt empört, sofort gehen die Welle hoch im Internet. Solche Phänomene zu steuern, ist extrem schwierig. Auch Pharmaunternehmen haben extreme Probleme, im Internet die Kommunikation zu steuern, da poppen Foren auf. Also wir sehen, die eigentlichen Probleme der Unternehmen sind zunehmend im sozialen Bereich und wir glauben, dass die Sozialwissenschaften hier zum guten Beitrag leisten können und leisten müssen. Ich würde sogar so weit gehen, dass wir künftig wirklich Service-Scientists auch brauchen, die gerade auch eine sozialwissenschaftliche Vertiefung haben, die was verstehen. Ich rede hier nicht von Leuten, die Sozialpädagogen, die alles ausdiskutieren wollen, sondern hier geht es um Wissenschaftler, die Lösungen entwickeln können, die analytische Instrumente haben, die das in technische Lösungen überführen können. Und da brauchen wir natürlich diese T-Shaped-People und wir brauchen auch T-Shaped-People in Richtung Sozialwissenschaften. Und das ist sozusagen auch unser Ansatz, bei den Initiativen voranzubringen.
Vielen Dank für diese sehr plastischen Beispiele. Ich glaube, das ist immer wichtig. Wir haben noch eine letzte Frage vorbereitet, nämlich Sie haben jetzt den Nutzen auf der Kundenseite gesprochen. Gibt es auch weitere Nutzen in anderen Gruppierungen, zum Beispiel Arbeitnehmern?
Ich würde ganz gerne mal was zu der Kundenseite sagen und dann nochmal zu den Arbeitnehmern kommen. Es war nicht nur jetzt gerade in den Beispielen von der Pizza, nicht nur die Rede vom Nutzen für Kunden, sondern es war auch die Rede, dass Verhalten von Menschen gesteuert werden soll. Und sowas kann natürlich auch schiefgehen. Bei Apple klappt es. Es kann aber auch schiefgehen, nämlich dann, und das sehen wir in unseren Forschungen immer wieder, wenn Unternehmen ihre Kunden letztlich doch nicht kennen. Sie sammeln zwar vielleicht viele Daten, aber so richtig die Lebenssituation von Nutzern, von Kunden nachzuvollziehen und deren Perspektive auf das Unternehmen kennenzulernen, da haben wir das dann doch immer wieder. Und ich denke, gerade da hat auch eine sozialwissenschaftliche Dienstleistungsforschung, die also auch die Kundenperspektive ganz dezidiert einnehmen kann und Unternehmen nicht wirklich von außen mal mit dem Kunden zusammen betrachtet, kann da auch einiges dazu beitragen. Also vielleicht kennen einige von Ihnen das Buch von Günter Voss und Kerstin Rieder zum arbeitenden Kunden, wo sie auch eine durchaus kritische Sichtweise der ansonsten einem Beispiel gefeierten Kundenintegration gibt. Also wenn man sagt, dass es mitunter auch eine Zumutung, wenn Kunden immer mehr Arbeit übernehmen müssen, die ihnen vormals eine vom Unternehmen abgenommen worden ist. Das ist die Kundenseite. Arbeitnehmerseite, klar ist bei uns, bei sowohl Psychologen wie auch Soziologen, sozusagen klassischerweise die Gruppe, die im Mittelpunkt steht. Und da gibt es also eine lange Tradition, die sicherlich auch fortgeführt werden wird, sich genauer zu gucken, worin besteht Dienstleistungsarbeit und deren Anforderungen, ist es verbunden, deren Karrieremöglichkeiten, Beschäftigungsverhältnisse gibt es. Das ist also ein großes Spektrum, was da von hoher Bedeutung ist. Und vielleicht noch letzter Satz, also ich denke, dass Technik ist ganz wichtig, es öffnet neue Möglichkeiten, aber letztlich sind es dann Beschäftigte, zum Teil im direkten Kundenkontakt, zum Teil am Backoffice, die sowas umsetzen müssen und die sozusagen qualifikatorisch und so weiter auch mitgenommen werden müssen, damit das auch klappt.
Vielen, vielen Dank an Sie beide.